Herzlichen Dank, Paul, für die Einführung, für die Gedanken, auch für das, was ihr als Ehepaar miteinander besprochen habt. Das ist spannend. Wir werden gleich merken, dass es auch was gibt, was in dem Text da mit zusammenklingt. Wir kommen zu Markus 10, weil wir gesagt haben, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Christsein heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir lesen die Bibel, wir lesen fortlaufend das Markus-Evangelium. Vor der letzten Predigtreihe haben wir aufgehört am Ende von Markus 9. Jetzt gehen wir zu Markus 10 und machen einfach an der Stelle weiter. Wir haben die letzten 4 Predigten über das Thema Gottes Familie sein zusammen nachgedacht und heute geht's um Ehe. Nächsten Sonntag geht's um Kinder. All das spielt auch schon in Jesu Alltag, in Jesu Leben eine Rolle. Und mir ist es wichtig, dass wir heute nicht nur allgemein über irgendwelche Fragen nachdenken, sondern dass wir Gottes Wort lesen. Ich denke, das ist für mich einer der wichtigsten Gründe, warum ich Bibel lese und predige, weil ich von Gott wissen möchte, was er denkt, was ihm wichtig ist. Und ich denke, das, was Jesus uns dazu sagen hat, ist sehr relevant. Und wir schauen uns das gleich im Detail an. Ich möchte euch aber zunächst den Text gerne vorlesen. Er steht in Markus 10, Vers 1 bis 12. Jesus brach von dort auf, also wo er war, und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Nochmal, Jesus brach von dort auf, ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Das heißt eigentlich, dass Jesus sich aufgemacht hat, im Kontext vom Markus-Evangelium in ein neues Gebiet reinzugehen. Wir haben ja gehört, dass Jesus stark in Galiläa unterwegs war. Das ist im Norden, See Genezareth, die Region Kapernaum, Caesarea Philippi ist so die nördlichste Grenze. Da war er in Markus 9, glaube ich. Und jetzt begibt er sich immer mehr in Richtung Jerusalem. Er hat angekündigt, dass er sterben wird. Es gab eine Zeit, wo, und auferstehen wird, es gab eine Zeit, wo er sich intensiv mit seinen Jüngern ausgetauscht hat, mehr im Privaten gelehrt hat. Das waren die letzten Texte, von denen wir gehört haben, wo er ihnen gesagt hat, es ist auch wichtig, dass ihr bereit seid, zum Beispiel euer Leben auch zu geben, dass Dienst und nicht Herrschaft die Haltung ist von Jüngerschaft, sehr radikale Anforderungen an seine Jünger gestellt hat und gesagt hat, ihr müsst darauf achten, dass es nicht darum geht, wer ist der Erste, sondern dass ihr bereit seid zu dienen. Und nun ist Jesus dabei, wieder die Menschen zu lehren. Wir wissen das aus dem Markus-Evangelium, dass er immer dort, wo er hingekommen ist, sind Menschen scharenweise zusammengekommen. Der Ruf ist ihm natürlich auch schon vorausgeeilt. Dort, wo er gepredigt hat, hat er viele Zuhörer gefunden. Er wurde getestet und das erleben wir jetzt auch. Einige seiner Konkurrenten, wir haben schon in Markus 3 gelesen, dass die Pharisäer sich mit den Anhängern von Herodes zusammengeschlossen haben. Da heißt die Pharisäer, Markus 3, Vers 6, die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Deswegen ist es eigentlich keine Überraschung im Kontext vom Markus-Evangelium, dass es hier heißt, einige Pharisäer kamen zu Jesus und stellten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb, und Jesus zitiert dann aus dem Alten Testament, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen Mann heiratet, begeht sie Ehebruch. Soweit unser Text. Ich habe mir überlegt, gerne mit der Frage einzusteigen, warum wird Jesus hier moralisch? Er fällt ja ein Urteil. Er sagt, gewisse Dinge entsprechen nicht Gottes Wille. Er sagt zum Beispiel, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und er sagt, wer sich von seiner Frau trennt, scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen Mann heiratet, begeht sie Ehebruch. Jesus ist also nicht zurückhaltend. Er hat eine klare Meinung. Er sagt die klare Meinung. Warum tut er das? Ja, erste Antwort ist, weil er gefragt wird. Oder? Und zwar wird er gefragt, weil er um eine Lehrmeinung gebeten wird. Es ist nicht im Kontext von einem persönlichen, seelsorgerlichen Gespräch, sondern es sind die Pharisäer, eine der führenden, religiösen, eifrigsten jüdischen Gruppen, stellen die Frage, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Und sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Sie wollen ihn auf die Probe stellen. Ja, worin besteht denn die Falle? Wenn man das Markus-Evangelium liest, Markus 6 zum Beispiel, dann erfährt man, dass Johannes der Täufer ja einen Kopf kürzer gemacht wurde, weil er es gewagt hat, Herodes zu kritisieren. Und warum hat er Herodes kritisiert, den Herrscher damals? Weil er die Frau seines Bruders geheiratet hat. Und er hat gesagt, es ist nicht in Ordnung, dass du die Frau deines Bruders heiratest. Und dann war die Frau des Bruders, die Herodias, war so hässig auf ihn, dass sie ihn am liebsten auf der Stelle einen Kopf kürzer gemacht hätte. Das ist ihr nicht gelungen, aber sie hat eine Weile gewartet. Sie hat eine gute Gelegenheit gefunden. Ihre Tochter hat vor Herodes getanzt und hat dann durfte sich wünschen, was immer sie wollte. Und dann war es um Johannes den Täufer geschehen. Denn angestiftet von ihrer Mutter hat die Tochter dann gefordert, dass sie den Kopf von Johannes dem Täufer bekommt. Und man merkt, das war tatsächlich eine Testfrage. Das, vielleicht haben die Pharisäer gehofft, die ja in einem Bündnis mit den Anhängern von Herodes waren, vielleicht haben sie wirklich gehofft, dass Jesus einen Fehler macht und am Ende genauso endet wie Johannes der Täufer. Im Gefängnis von Herodes, als Privatprediger von Herodes, wenn es ihm schlecht ging und oder er irgendwie einen gebraucht hat, der ihm den Kopf gewaschen hat. Man liest ja, dass Herodes gerne Johannes dem Täufer zugehört hat und am Ende tot und einflusslos. Warum wird Jesus hier moralisch? Ja, nicht weil er ein Moralist ist, nicht weil er Leuten einen Stempel aufdrücken will, nicht weil er irgendjemand öffentlich den Prozess machen möchte, sondern weil er nach seiner Meinung gefragt wird, weil er nach Gottes Willen gefragt wird, weil er getestet wird. Und er lässt sich auf dieses Gespräch ein. Und wir lesen sogar in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, Matthäus 19, dass dort wird die Frage noch ein bisschen konkreter gestellt. Da fragen die Pharisäer nicht nur, ist es grundsätzlich einem Mann erlaubt, sich scheiden zu lassen, sondern ist es einem Mann erlaubt, sich scheiden zu lassen wegen jedem beliebigen Grund? Und dann merken wir, dass es in der damaligen Zeit durchaus gang und gäbe war, sich scheiden zu lassen. Und es war gar nicht so kompliziert. Im 5. Buch Mose, Kapitel 24, 1 bis 4, wird geregelt, wie so eine Scheidung zu laufen hat. Und zwar, so wie ich das verstehe, geht 5. Mose 24 einfach davon aus, dass es damals auch zur Zeit von Mose schon gang und gäbe war, dass es Scheidungen gegeben hat. Und es wird geregelt. Es steht dort, dass der Mann, wenn er seine Frau entlässt, dass er einen Scheidebrief schreiben soll und sie damit freigeben soll. Und dann heiratet sie wieder und dann wird ihm verboten, seine Ex-Frau wieder zu heiraten, wenn ihr neuer Ehemann sich von ihr trennen würde. Das ist der konkrete Fall in 5. Mose. Ist auch keine grundsätzliche Frage, sondern es geht eigentlich mehr darum, auch die Frau zu schützen. Denn auf Ehebruch stand ja der Tod, oder? Und wenn sie sich mit einem anderen Mann zusammengefügt hätte, gegangen wäre, dann wäre sie Eigentlich, wenn es Ehebruch gegangen wäre, wäre sie zur Rechenschaft gezogen worden. Aber mit diesem Scheidebrief konnte sie sagen, ich bin ja frei, wieder zu heiraten. So ist das eine Regelung in 5. Mose 24, über die Jesus ja auch mit den Pharisäern hier redet, die eigentlich den Schutz von der Frau im Blick hat, die etwas regelt, was stattfindet. Wir wissen aber aus dem späteren Judentum, es gibt so ja Auslegungen, die Juden haben ja das Alte Testament ausgelegt, dass es da aus meinem Wissen mindestens zwei Schulen gegeben hat, wie diese 5. Mose-Stelle ausgelegt wurde. Die eine hat gesagt, nur wegen Ehebruch kann man sich scheiden lassen. Und die andere hat gesagt, ja, das ist nicht nur wegen Ehebruch, sondern man kann sich auch scheiden lassen, wenn eine schönere Frau kommt oder wenn die Frau das Essen anbrennen lässt. Das ist kein Witz. Das wird im Judentum so gelehrt. Ob das jetzt wirklich 1:1 zur Zeit von Jesus so war, das kann ich nicht sagen, weil das Rabbiner sind, die nach Jesu Tod erst gelebt haben. Aber es zeigt uns etwas von der Situation des Judentums. Und ich glaube, dass die Situation damals gar nicht so anders war wie die Situation heute. Natürlich leben wir heute in einer Situation in der Schweiz und auch in Deutschland, wo Ehe, Scheidung, Heirat nicht von der Kirche, nicht von religiösen Institutionen geregelt werden, sondern eigentlich vom Staat. Dass der Staat, die im Zivilgesetzbuch gibt es das Familienrecht, da wird formuliert, was Ehe, wie man heiraten kann, was eine Verlobung ist, wann eine Ehe ungültig ist. Und es steht ja sogar zum Beispiel drin, was die Rechte und Pflichten der Ehegatten. Ich finde es ganz interessant, dass das Schweizer Zivilgesetzbuch das definiert. Ich rufe euch das mal in Erinnerung. Wahrscheinlich habt ihr das noch nie gelesen oder ich weiß nicht, wann ihr das gehört habt. Artikel 159 heißt, durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. Absatz 2, sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Und Absatz 3, sie schulden einander Treue und Beistand. Finde ich eigentlich cool, was da im Schweizer Gesetz steht. Ich denke, man merkt, dass die Schweiz eine christliche Geschichte hat und dass da viel wichtige Dinge drinstehen. Ja, und ich glaube, dass das Thema Scheidung und Wiederheirat uns ja auch heute betrifft. Und manches, was wir in diesen Tagen erleben, und in meinem Nachbarland wurden ja gewisse Entscheidungen getroffen in dieser Woche, auch, dass wir vermehrt Scheidungen erleben, auch, dass wir das christliche Ehen scheitern und wieder heiraten, das sind ja Realitäten. Realitäten, die einfach auch damit verbunden sind, dass der Staat gewisse Verantwortung übernommen hat und zum Beispiel definiert, was eine Ehe ist. Man könnte ja nun sagen, ja, das alles sind jetzt hier so vielleicht die Ideale, die Jesus hier beschreibt. Und ich bin ja heute Morgen auch nicht in einem Seelsorgegespräch. Und das ist mir auch wichtig, ich bin nicht in irgendeinem indirekten seelsorgerlichen Gespräch hier oben mit irgendeinem konkreten Paar in der Gemeinde. Aber meine Aufgabe heute Morgen ist es, das, was Jesus dort sagt, über Gottes Willen auch uns zu sagen. Und ich glaube, Jesus spricht über Scheidung und Wiederheirat nicht um, werden es gleich sehen, nicht um den Menschen einen Stempel aufzudrücken, sondern er spricht darüber, um uns Orientierung zu geben und um uns Hilfe zu geben. Gottes Gesetz macht die Welt nicht heil. Aber es zeigt uns, wo wir stehen. Gottes Gesetz macht die Welt nicht heil. Nur weil ich meinem Sohn sage, du sollst mich nicht anlügen, heißt es noch lange nicht, dass er mich nie wieder anlügen wird. Aber wenn ich ihm sage, ich möchte nicht, dass du mich anlügst, dann können wir das, was ich nicht möchte, identifizieren. Können überlegen, warum lügt er mich an? Und können auch an Veränderung arbeiten. Gottes Wort, Gottes Gebot gibt uns Orientierung und gibt uns Halt, gibt uns eine Grundlage. Und wir merken direkt in der Art und Weise, wie Jesus damit umgeht, dass nicht die damalige Kultur, nicht die damalige Tradition und nicht irgendwelche Einzelfälle der Maßstab ist für das, was richtig und falsch ist. Sondern er sagt, was sagt Jesus? Was für eine Vorschrift hat Mose euch gegeben? Er sagt, nehmt doch mal eure Bibel heraus. Und dann lesen wir die Bibel miteinander. Und sie tun das an zwei Stellen. A, wo es um die Scheidung geht. Und B, wo es um die Ehe geht. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Zunächst mal, für Jesus ist entscheidend, was Gott mit Ehe bezweckt. Für Jesus ist entscheidend, bei der Frage nach Heirat, ehelichem Leben, Sexualität, ich weite das jetzt mal auf, weil es steckt ja da auch dahinter, Umgang miteinander, vom Jahr zum vom Traualtar bis zum Grab ist für Jesus entscheidend, was Gott mit der Ehe bezweckt. Und das möchte er uns gerne zeigen. Er geht zurück auf Gottes Wort. Was Ehe, Scheidung und Wiederheirat anbelangt, ist Gottes Absicht entscheidend. Ehe ist nicht einfach ein konservatives Konstrukt, das der Staat geschaffen hat. Sondern Ehe geht auf Gott zurück, auf Gottes Idee. Das beansprucht Jesus. Er sagt, im Gegensatz zu der Scheidungspraxis seiner damaligen Zeit, im Gegensatz zu dem, was Mose erlaubt hat, sagt er, am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Jesus sagt, entscheidend ist nicht, was wir uns unter Ehe vorstellen. Entscheidend ist nicht, ob man die Ehe braucht, um die Kinder abzusichern. Entscheidend ist nicht, was im ZGB steht, im Zivilgesetzbuch. Entscheidend ist nicht, was der Staat in den letzten 200 Jahren oder irgendwie 150 Jahren, dass die Staat die Eheschließung macht und auch das Personenregister führt, das war ja auch nicht immer so. Wenn ich es richtig weiß, ist unsere Geschichte als Kirche auch ein Stück weit damit verbunden. Denn wenn ich es richtig weiß, wurde in den Anfangszeiten der FEGs, wurden die Kinder ja noch zwangsweise von der Polizei abgeholt und zwangsgetauft. Was war denn das Problem? Ja, das Personenregister wurde von der Kirche geführt. Und ein Kind, was nicht getauft war, war nicht registriert. Und so hängen diese zivilgesetzlichen Sachen und staatlichen Sachen auch ein Stück weit mit unserer Kirchengeschichte zusammen. In Deutschland war es Bismarck, der das eingeführt hat, dass der Staat die Ehe schließt. Vorher hat man die Ehe einfach in der Kirche geschlossen. Also die standesamtliche Trauung, die findet sich ja in der Bibel nicht. Es findet sich den Respekt vor dem Staat und die staatliche Verantwortung für das Wohl der Menschen. Aber die standesamtliche Trauung, Abraham und Sarah sind nicht standesamtlich getraut worden. Sie sind öffentlich-rechtlich getraut worden. Als Isaak und Rebekka miteinander zusammengeführt wurden und ins Zelt gegangen sind, da war dann klar, dass die verheiratet waren. Aber die standesamtliche Trauung, die findet sich so nicht in der Bibel. Ich würde trotzdem sagen, dass die standesamtliche Trauung heutzutage für uns als Christen ein guter und wichtiger und richtiger Schritt ist. Ich empfehle das. Ich traue eigentlich niemanden ohne standesamtliche Trauung. Ich weiß gar nicht, ob ich das dürfte. Ich tendiere immer dazu, dass ich es nicht darf und ich lasse mir immer den Beleg zeigen. Aber entscheidend für das, was Ehe ist, ist nicht zunächst mal, was unsere Gesellschaft sagt. Natürlich, zur Ehe gehören sogenannte konservative Werte, wie Freundschaft, Treue, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Gegenseitigkeit und so weiter. Aber diese Werte darf man nie losgelöst sehen von dem, was Gott uns mit der Ehe gegeben hat. Und Jesus beansprucht, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und deswegen ist entscheidend, damit unsere Ehe gelingt, dass wir bereit sind zu verstehen und auch anzunehmen, was Gott mit Ehe bezweckt. Was Gott mit Ehe bezweckt. Und mein dritter Punkt. Und da hört ihr gleich ein Echo von dem, was Paul und Brigitte miteinander besprochen haben. Mein dritter Punkt. Jesus kommt auf unser Herz zu sprechen. Jesus kommt auf unser Herz zu sprechen. In der Luther-Übersetzung ist die Rede davon, dass, also hier in meiner Übersetzung, in der neuen Genfer Übersetzung, heißt: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Also 5. Mose 24, Vers 1 bis 4, sagt Jesus, geht darauf zurück, dass der Mensch uneinsichtig ist. In der Luther-Übersetzung, oder vielleicht klingt das S eher in euren Ohren, heißt es wegen eurer Herzenshärtigkeit. Da kommt das Herz vor. Da kommt das unser Herz vor, unser Menschsein. Und ich glaube, Jesus ist absoluter Realist. Ich glaube, Jesus weiß, nur weil er sagt, dass Gott nicht will, dass wir uns scheiden lassen, schafft er damit keine Scheidung ab. Und Jesus ist absoluter Realist, er sieht es. Mose war auch Realist, er hat gesehen, was damals passiert ist. Paulus war auch Realist. Scheidung und Wiederheirat sind dann auch Themen später. Und ich kann heute ganz sicher nicht alle Grundfragen klären und das will ich ja auch nicht. Ich will, dass wir diesen Text verstehen und es auch aushalten, mit welcher Klarheit und Liebe und Wahrheit Jesus da spricht. Und er legt den Finger meines Erachtens auf den ganz, ganz, ganz entscheidenden Punkt. Woran scheitern Beziehungen? Woran scheitern Freundschaften? Woran scheitern Ehen? Ja, an unseren Herzen, sagt Jesus. Unsere Übersetzung übersetzt es mit Uneinsichtigkeit. Was ist denn mit Herzenshärtigkeit gemeint? Ich würde sagen, Herzen sind hart, wenn sie nicht bereit sind, zuzuhören und dazuzulernen. Herzen sind hart, wenn sie nicht bereit sind, zuzuhören und dazuzulernen. Uneinsichtigkeit, finde ich, ist gar kein schlechtes Wort für Herzenshärtigkeit. Ich fand es eigentlich ein beeindruckendes Zeugnis, wenn Brigitte sagt, veränderte Herzen. Jetzt müsste man sie natürlich fragen, was meinst du damit? Aber da kommt ja was davon zum Ausdruck, oder? Dass wir nicht einfach gleich bleiben können, wenn wir heiraten. Und dass die Ehe bedeutet, dass ich mich auf jemanden einlasse. Und im Übrigen glaube ich, dass Jesus da nicht nur meint, dass unsere Herzen hart sind dem anderen Menschen, unserem Partner gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Denn Jesus sagt es manchmal, ganz oft, wir haben das immer wieder als Thema gehabt und ich verzichte jetzt darauf, das alles aufzurollen, aber er sagt immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sagt, das Problem von Ehebruch, schlechtem Reden, von Sünde, sind nicht die Äußerlichkeiten, sind euer Herz. Denn aus eurem Herzen kommen unreine Gedanken, böse Worte. Ihr erinnert euch sicher. Ansonsten müsst ihr einfach nachlesen, Markus 7 oder 6. Könnt ihr das nachlesen. Jesus kommt auf unser Herz zu sprechen. Und was steckt denn hinter dieser Frage, ist es erlaubt, dass ich mich scheiden lasse? Ja, wie viel muss ich aushalten vielleicht? Von den Pharisäern, ich rede nicht von jemand hier im Raum. Was steckt denn dahinter? Wenn Sie im Matthäusevangelium fragen, darf ich mich wegen jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Bei Matthäus fragen Sie nicht mal, ist es überhaupt okay, sich scheiden zu lassen, sondern Sie fragen nur, ist es eigentlich wegen jedem beliebigen Grund erlaubt? Verbranntes Essen oder Ehebruch? Ja? Also, was steckt denn dahinter? Und jetzt, wenn wir wissen wollen, wie können denn Herzehen gelingen, dann müssen wir uns ja fragen, was hilft gegen unsere Herzenshärte? Was hilft gegen unsere Herzenshärte? Gegen unsere Uneinsichtigkeit. Und da möchte ich gerne 4 oder 5 Begriffe erläutern. Liebe, Wahrheit, Gnade, Vergebung, Geist. Liebe, Wahrheit, Gnade, Vergebung, Geist. Was meine ich damit? Was hilft gegen unsere Herzenshärte? Erstens Gottes Liebe. Ich glaube, es ist nicht nur ein Zeichen von Liebe, dass Jesus für uns am Kreuz stirbt, sondern es ist auch ein Zeichen, ich will nicht den zweiten vorwegnehmen. Der erste Punkt ist Gottes Liebe, genau. Wir merken im Neuen Testament und im Alten Testament, dass Gott viel an uns liegt, dass er leidenschaftlich an uns liegt. Ich habe da schon manche Predigt drüber geredet. Gottes Liebe ist sehnsüchtig. Gottes Liebe ist bedingungslos. Er knüpft nicht daran, dass wir ihn toll finden, ob er uns liebt. Gottes Liebe ist hingebungsvoll, so dass er bereit ist, in diese Welt zu kommen. Und wisst ihr, wenn unsere Herzen hart sind, wenn wir einfach darauf beharren, was wir denken und dass alles so laufen muss, wie wir uns das vorstellen, dann hilft es uns, Gottes Liebe zu erfahren. Dann hilft es uns zu wissen, dass wir einen Vater haben, der nicht nur zu Gericht sitzt, sondern auch als Retter in diese Welt kommt. Dann hilft es uns zu wissen, dass wir einen Vater haben, der sich nach uns sehnt. Aber wir können Gottes Liebe nie von seiner Wahrheit trennen. Und deswegen ist Gottes Wahrheit auch ein wichtiger Punkt gegen unsere Herzenshärte. Wir müssen ja bereit werden, zuzuhören. Gottes Liebe drückt sich ja nicht gerade darin aus, dass er uns schont, sondern er ist ehrlich zu uns. Er legt den Finger auf die wunden Stellen. Gottes Liebe drückt sich darin aus, dass er nicht hinter dem Berg hält mit dem, was er meint. Gottes Liebe drückt sich nicht darin aus, dass er schweigt, sondern darin, dass er redet. Und auch die unbequemen Wahrheiten, nämlich zum Beispiel, dass er eigentlich nicht will, dass unsere Ehen scheitern, sondern dass er eigentlich will, dass unsere Ehen gelingen. Dass er deswegen eigentlich auch nicht begeistert ist von Wiederheirat, sondern dass auch die Wiederheirat eigentlich eine Fortsetzung ist dessen, was da geschieht. Ich denke, das müssen wir aushalten und hören. Aber wir hören es nicht von einem Gott, der uns einen Stempel aufdrückt, der uns zerstört, der Freude daran hat, dass es uns dreckig geht, sondern der uns die Tür öffnen möchte zu Gnade, Vergebung und Umkehr. Und das beginnt ja nicht bei der Scheidung, sondern es beginnt ja viel, viel früher. Es beginnt viel früher, dass wir bereit sind, uns gegenseitig zu vergeben in der Ehe. Dass wir bereit sind, unseren Kindern zu vergeben und als Kinder unseren Eltern zu vergeben. Dass wir bereit sind, uns von Gott vergeben zu lassen. Dass wir bereit sind, unsere Schuld anzuschauen und unsere Verantwortung wahrzunehmen und unsere Schuld zu bekennen. Und das Letzte ist, und das ist ja das Wichtige, und eben deswegen ist Jesus kein Moralist. Gottes Liebe, Gottes Wahrheit, Gottes Gnade und Vergebung und Gottes Geist hilft gegen Herzenshärtigkeit. Dass die Frucht des Geistes in Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Keuschheit besteht. Das zeigt uns ja, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind, wenn es darum geht, uns und unser Herz zu verändern. Sondern dass Gott mit seinem Geist sein Gesetz in unser Herz schreibt. Seine Liebe, seine Wahrheit, seine Gnade und Vergebung und die Kraft, neu zu leben. Und deswegen führt jede Seelsorge immer zu diesen Punkten. zu Gottes Liebe, zu Gottes Wahrheit, zu Gottes Gnade und Vergebung und zur Kraft von Gottes Geist. Sie führt nicht dazu, und ich möchte auch, mir ist das wirklich wichtig, wenn du den Eindruck hast, dass du Fragen hast, dann komm doch auf mich zu und sprich mit mir darüber. Liebe, Wahrheit, Gnade, Vergebung, Gottes Geist. Das verändert unsere Herzen. Nicht einfach nur die harten Worte, auch bei unseren Kindern. Nicht einfach nur Schwamm drüber, auch das ist bei unseren Kindern nicht so. Sondern Liebe, Wahrheit, Gnade und Vergebung. Und auch im Herzen meines Sohnes muss was geschehen, damit er nicht mehr lügen muss, wenn Lüge ein Problem ist. Versteht ihr? Ich muss ja für mein Kind anfangen zu beten, dass er Gottes Kind wird, damit er die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und damit er weiß, wenn ich was falsch gemacht habe, dann schäme ich mich. Und dann kann ich mich entschuldigen und vergeben und ich muss es nicht beschönigen und wieder lügen, damit ich mit heiler Haut daraus komme. Und darüber reden wir auch in unserer Erziehung. Und wo beginnt Veränderung in unseren Ehen? Wo fängt es an, dass unsere Ehen gelingen, besser werden? Wir schauen das in jeder Ehevorbereitung an. Und deswegen ist mir Ehevorbereitung wichtig. Ich predige jedes Jahr mindestens einmal über Ehefragen, weil ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, auch in der Ehe dran zu bleiben. Wir müssen an unserem Herzen arbeiten. Und es beginnt, Veränderung in der Ehe beginnt bei mir. Veränderung in der Ehe beginnt bei mir. Und wisst ihr, ich glaube ganz, ganz, ganz fest, dass ich eine tolle Ehefrau habe. Aber wisst ihr, was das Genialste ist? Dass Gott mich durch sie segnet. Denn ich darf an ihr Nachfolge lernen. Wir dürfen miteinander Nachfolge lernen. Wir dürfen in unserer Beziehung das Evangelium buchstabieren. Und deswegen, wenn es um unsere Ehen geht und gelingende Ehen, dann brauchen wir Nähe. Dann brauchen wir Offenheit. Dann brauchen wir Gespräch. Und ich bin wirklich schockiert gewesen. Ich habe vor einigen Wochen ein Interview mit der Frau von Rick Warren gelesen. Also versteht ihr, ich möchte jetzt nicht über sie lustig machen, sondern sie haben tatsächlich, Kay und Rick Warren, die hatten am Anfang die Hölle in ihrer Ehe, sagt sie selber. Und sie sind davon ausgegangen, ja, weil wir ja Jesus haben, wird unsere Ehe glücklich. Und ich habe in der Abschlussarbeit von einem aus vom IGW gelesen und er hat gesagt, ja, jetzt haben wir mit dem Sex vor der Ehe so lange gewartet und jetzt haben wir es geschafft und jetzt muss es ja automatisch direkt am Anfang gesegnete, erfüllte, geniale Sexualität sein. Hey, da wird jedes Mal Gott verantwortlich dafür gemacht, was ich bin und mache. Und da wird jedes Mal, wird dann gesagt, ja, wir müssen uns dann über, natürlich, ich finde es auch wichtig, dass wenn wir auf Sex vor der Ehe verzichten, dann ist ja klar, dass man das hinterher erst lernen muss. Und es ist gut, dass ich das auch mal sage. Und das war auch meine Erfahrung. Und es ist auch klar, dass wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dass ich in meinem Herzen ganz viel ändern kann. Aber das heißt nicht, dass ich keine Fehler mehr mache und dass meine Frau nicht mehr unter mir leidet und dass nicht ich der Grund sein könnte, damit unsere Ehe kaputt geht. Natürlich kann unsere Ehe scheitern. Sie kann an mir scheitern. Und deswegen kommt Jesus auf unser Herz zu sprechen. Und er geht noch viel weiter, er erklärt den Menschen damals den Grund, die Ehe, was Ehe denn eigentlich heißt. Und das ist mein letzter Punkt, was Ehe eigentlich heißt. Ehe heißt, und Jesus zitiert ja einfach 1. Mose 2, Vers 24. Er sagt, ich lese es euch nochmal vor, am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen und dann kommt das Zitat, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was lehrt Jesus hier über die Ehe? Er sagt, er lehrt uns die Essenz. Was ist essentiell die Ehe? Er sagt, die Ehe ist eine Mann und Frau werden aneinander hängen. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Sie werden aneinander hängen. Sie gehen einen Bund miteinander ein. Und zwar ein Bund, der nicht ohne Schaden wieder gelöst werden kann. Und ob jetzt, da geht's jetzt nicht um die Frage, ob du auf dem Standesamt geheiratet hast, sondern da geht's grundsätzlich um die Partnerschaft von Mann und Frau. Wer wie ein Ehepaar zusammenlebt, der wird genau die gleiche Erfahrung machen. Die Ehe ist eine untrennbare Verbindung. Niemand kommt uns so nah, außer Jesus vielleicht. Oder? In der Ehe ist man ja nicht einfach nur körperlich nackt voreinander, sondern auch von der Persönlichkeit her, von den Wünschen, von den Träumen, von den Sehnsüchten. Und jeder, der eine Scheidung erlebt hat und jeder, der Menschen in Scheidung begleitet hat, der weiß, das tut weh. Das ist wie eine Amputation. Da geht was kaputt. Da geht was Wertvolles kaputt. Das ist nicht einfach. Nicht einfach, ja. Jesus lehrt, die Essenz der Ehe heißt, wir sind untrennbar miteinander verbunden. Und eigentlich ist Scheidung wie eine Amputation. Und ich habe gelesen, dass ein jüdischer Rabbiner mal gesagt hat, dieses Ein-Leib-Sein bedeutet genauso viel, dass ich meine Frau behandle wie meine Hand. Ich finde es eigentlich ein cooles Bild. Oder dass die Frau ihren Mann so behandelt wie ihre Hand, oder? Das gehört dazu, gehört zusammen. Man ist eins. Und das ist auch das, was wir in der Ehe wollen. Wir wollen Gemeinschaft, wir wollen ein Gegenüber. Und auch das kommt ja schon in 1. Mose 2, Vers 24 vor, nämlich die Absicht der Ehe, oder? Die Absicht ist ja, dass wir eins werden, dass wir eine Einheit sind, dass wir ein Miteinander leben. Der Grund, warum Gott Eva schafft in 1. Mose, ist ja, dass er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Obwohl alles in der Schöpfung perfekt ist, ist es eben nicht perfekt, dass der Mann alleine ist. Und dann schafft er die Frau. Und er schafft ihren Gegenüber. Und daraus entsteht ein Miteinander. Und ich glaube, dieses Miteinander kann nur gelingen, wenn wir uns wirklich nahe sind. Also Jesus erklärt den Charakter der Ehe, die Essenz der Ehe. Das heißt, es ist eine untrennbare Verbindung. Die Absicht ist, dass wir noch mehr sind eigentlich als Freunde. Dass wir ein Miteinander haben, dass wir ein Leib sind. Nicht nur körperlich, sondern auch sonst. Und er legt sogar Wert auf die Priorität der Ehe. Ist ja interessant, dass das schon in der Bibel steht. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Jetzt verrate ich euch was, die Leute sind damals wahrscheinlich gar nicht weit weggezogen von ihrem Elternhaus. Besonders die Männer. Eigentlich sind nämlich die Frauen zu den Männern gezogen. Oder? Rebekka kommt zu Isaak. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ja, was heißt denn das? Das heißt, dass er seinen Eltern sagen soll, jetzt sind wir ein eigener Haushalt. Jetzt müsst ihr uns nicht immer reinreden. Und das heißt auch, dass die Eltern sagen, wir hören jetzt auf, unseren Kindern immer reinzureden. Auch wenn ich es besser weiß, bin ich da und unterstütze meine Kinder auch dann, wenn sie Fehler machen. Und das ist relevant bis heute. Und ich erwarte es persönlich als Pastor von einem Mann und von einer Frau, dass sie bereit sind, eine wirkliche Priorität auf diese Ehe zu legen, auf diese Gemeinschaft. Es ist nicht interessant, was Vater oder Mutter oder Schwiegermutter oder Schwiegervater sagen. Es ist interessant, was meine Frau sagt. Das ist die erste Priorität. Und ich glaube, wenn wir das beachten, dann werden wir auch viel lernen davon, was Ehe gelingen kann. dass wir füreinander geschaffen sind, dass wir im Miteinander unterwegs sind, dass wir eng zusammen sind, dass wir zusammen gehören und dass wir eine Priorität auf diese Gemeinschaft legen. Und wisst ihr, das kann für mich als Mann bedeuten, dass ich bereit sein muss, Dinge aufzugeben, die mir eigentlich wichtig wären, aber dass ich sage, ich lasse es bleiben, meiner Frau zuliebe. Dass ich auf den Karriereschritt verzichte, weil ich meine Frau mehr zu Hause unterstützen muss und sie nicht alleine mit den Kindern ist. Dass ich auf meine Beförderung verzichte oder mir eine andere Stelle suche, damit meine Frau nicht kaputt geht oder dass sie auch arbeiten gehen kann. Und es kann auch als Frau bedeuten, dass ich meinem Mann mal den Rücken frei halte, wenn er was macht. Das sind irgendwelche wirren Beispiele, aber ihr versteht, was ich meine. Steht ihr, wenn wir eine Priorität auf diese Beziehung legen, dann sind nicht unsere Hobbys entscheidend und nicht unser Beruf entscheidend. Deswegen sage ich immer, die wichtigste Frage in deinem Leben ist, das habe ich schon manchmal gesagt, hoffentlich wisst ihr das noch, die wichtigste Frage in deinem Leben ist, wie stehst du zu Gott? Die zweitwichtigste Frage in deinem Leben ist, wen heiratest du? Die drittwichtigste Frage ist, welchen Beruf wählst du, würde ich sagen. Okay, damit wir die Prioritäten klar haben. So, was folgt aus allem dem? Zunächst mal möchte ich sagen, gib nicht auf. Gib dich selbst nicht auf, gib die Ehe nicht auf. Gib deine Beziehung nicht auf, gib dich selbst nicht auf. Daraus folgt, dass Gott dir was Wunderbares geschenkt hat. Vielleicht siehst du das im Moment nicht. Aber glaub mir, deine Ehe ist der Ort, wo Jesus dich prägen möchte. Wo Jesus dich formen möchte, deinen Charakter, deine Liebe, deine Meinungen, wo er dir helfen möchte. Gell, ihr wisst, das ist klar, also als Grundvoraussetzung, wenn zum Beispiel meine Frau von mir Dinge verlangen würde, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, dann ist klar, dass ich dem widersprechen würde. Und einer Frau, die von ihrem Mann verprügelt wird, rate ich sicher nicht, dass sie wieder zu ihm nach Hause gehen soll. Einfach nur, damit es klar ist, oder? Aber ich möchte sagen, hör nicht auf, in die Beziehung zu investieren. Und ich weiß, dass das harte Arbeit ist. Wir sind 11 Jahre verheiratet, dieses Jahr wären es 12. Ich bin mir sicher, dass wir noch viele schöne Jahre vor uns haben, aber wir investieren wirklich ganz bewusst in unsere Ehe, in unser Miteinander. Das, was meine Frau mir sagt, ist mir nie egal. Und wenn sie mich kritisiert, dann höre ich zu und dann reden wir darüber. Und wenn sie ein Interesse hat, dann reden wir darüber. Und umgekehrt ist es genauso. Und das bespreche ich nicht mit der Gemeinde, nicht mit irgendjemand anders, sondern mit ihr. Hör nicht auf, dich in deine Ehe zu investieren. Sei bereit, dein Herz von Gottes Liebe, Wahrheit, Gnade, Vergebung und von Gottes Geist verändern zu lassen. Hör auch nicht auf, zu vergeben. Hör nicht auf, zuzuhören. Hör nicht auf, an dir selbst zu arbeiten. Aber hör auf, den anderen verändern zu wollen. Hör auf, immer am anderen rumzudoktern. Fang bei dir an. Fang bei deinem Herzen an. Fang bei dem an, was du tust. Fang bei deinem Denken an. Fang bei deiner Sehnsucht an. Nimm die Situation, in der du bist, aus Gottes Händen. Diesen letzten Satz, den sage ich jedem anderen auch. Jeder, der geschieden ist, jeder, der wieder verheiratet ist, nimm diese Situation, in der du jetzt stehst, aus Gottes Händen und frag, was ist Gottes Wille in deiner Situation. Lass dein Herz von Gott verändern. Denk darüber nach, welche Geschichte dich an diesen Punkt gebracht hat. Sei bereit, aus deiner Vergangenheit zu lernen. Und geh mit Gottes Liebe, Gottes Wahrheit, Gottes Gnade und Vergebung und Gottes Kraft in die Zukunft. Ich werde hier niemanden abstempeln, aber ich möchte jeden einladen und jedem sagen, dass ich ihn unterstützen möchte auf seinem Weg mit Jesus und dass ich nicht derjenige bin, der über dich zu Gericht sitzt, sondern der mit dir leidet, der dir zuhört und der versucht, mit meinem ganzen Herzen bei dir zu sein und bei Gott zu sein. Und deswegen nochmal die Prinzipien für veränderte Herzen. Gottes Liebe, Gottes Wahrheit, Gottes Gnade und Vergebung und Gottes Geist. Und ich wünsche uns, dass das unser Leben prägt. Wer das Neue Testament weiterliest, der merkt, dass es zu Wiederheirat auch andere Stellen gibt. Dass im Matthäusevangelium es heißt, wer sich scheidet, sei denn wegen Ehebruchs und dann wieder heiratet, der bricht die Ehe und so. Darauf kann ich heute nicht im Detail eingehen. Und ich finde es sowieso wichtig, immer persönlich dann auch zu reden. Aber ich möchte uns ermutigen, daran festzuhalten, dass Gott das eigentlich nicht will. Auch in den gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit. Könnt ihr sagen, ja, so viele Ehen gehen kaputt. Ja, es gibt auch Gründe, warum Ehen kaputt gehen. Und das möchte ich nicht arrogant sagen, weil ich weiß, dass auch meine Ehe kaputt gehen könnte. Aber ich will sagen, es ist doch nicht nur, weil viele Ehen kaputt gehen, ist es doch egal. Und nur weil 83% der Menschen in Deutschland für die Ehe für alle sind, glaube ich nicht, dass der Staat das Recht hat, die Ehe für alle einzuführen. Ich glaube, dass wir als Kirchen und auch Gott niemandem vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Klar, die Freiheit hat jeder. Aber ich sehe nicht, dass das Alte und das Neue Testament von der Ehe für alle spricht. Ich glaube, dass die Ehe ein Bund ist, den Gott geschaffen hat zwischen Mann und Frau. Was der Staat damit macht, das ist Verantwortung der Staatsträger. Was du damit machst, ist deine Verantwortung. Und ich lade dich ein, neu zu fragen, wie kann meine Ehe gelingen? Indem du eben fragst, ja, was hat denn Gott mit meiner Ehe vor? Was ist Gottes Absicht? Und es geht nicht nur um Moral. Es geht nicht nur darum, eine Rechtfertigung zu haben. Es geht gar nicht um Rechtfertigung in unserer Gemeinde und im Christentum. Es geht darum, Gott nachzufolgen. Es geht darum, dass wir auf unsere Herzen achten und bereit sind, unsere Herzen zu verändern und dass wir uns neu bereit werden, in das zu investieren, bedingungslos in das zu investieren, was Gott uns geschenkt hat. Und der Weg dahin führt zu, sagen wir es doch mal zusammen, Liebe, Wahrheit, Gnade und Vergebung, Gottes Geist. Nochmal, Liebe, Wahrheit, Gnade und Vergebung und Gottes Geist. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, du hast es dir nicht einfach gemacht. Du hast dich nicht in die Falle locken lassen, aber du hast dich hingestellt und hast Orientierung gegeben. Und du gibst uns bis heute Halt und Orientierung durch dein Wort. Du bist mächtig und du kannst viele Dinge verändern. Und als allererstes möchten wir heute Morgen dir danken für deine Liebe, Wahrheit, Gnade und Vergebung und für deinen Geist. Und dass du sogar in der Lage bist, unser Herz zu verändern. Danke, Herr Jesus, dass du bereit bist, in uns zu wirken, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Ehe gelingt. Danke, Herr Jesus, stellst du niemand an den Pranger. Danke, lädst du ein, nach deinem Willen zu fragen. Danke, bist du bereit, mit uns den Weg zu gehen, egal wo wir herkommen. Und danke, dürfen wir auf dich vertrauen und dich bitten, verändere du mein Herz, damit unsere Ehe gelingt. Amen. Einen fröhlichen Sonntag.